Du musst Spoiler Alert übrigens vor dem Spoiler sagen, nicht danach.
Xiao Zi, 你对我说话尊重一点，我吃的盐比你吃的饭多。
Wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig. Herzlich willkommen zu Süßsauer, der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
Yang, jetzt, das war für mich sehr schnell. Ich habe jetzt nicht alles verstanden. Was hast du denn gerade gesagt?
Ja, das war tatsächlich ein bisschen schnell. Deshalb frage ich dich lieber nicht, was du verstanden hast. Was ich gesagt habe, das war so ein Satz aus dem Film Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe. Das hat der Vater von Shang-Chi gesagt und bedeutet, also junger Mann, redest du bitte mit Respekt mit mir? Ich habe mehr Salz gegessen als du Reis. Das ist so ein Sprichwort aus China. Das bedeutet nicht, dass man ein Salztante ist, sondern dass man so viel Lebenserfahrung hat. Im Film wurde das aber so übersetzt, nämlich ich habe 10-mal so lange gelebt wie du, statt ich habe 10-mal, ich habe mehr Salz gegessen als du Reis.
Und damit sind wir auch schon direkt beim Thema. Wir sprechen heute über Shang-Chi, den Actionfilm, der gerade in den Kinos läuft seit, ich glaube, knapp 3 Wochen. Das Spannende an dem Film ist, es ist ein Marvel-Film, aber es spielt kein amerikanischer Held dort die Hauptrolle, sondern ein chinesischer Held, nämlich Shang-Chi. Und das merkt man auch im Film, wird nämlich so zu ein Viertel, ein Fünftel Chinesisch gesprochen mit Untertiteln. Auch eher ungewöhnlich für einen Superheldenfilm. Wir wollen heute über den Film sprechen. Keine Angst, wir spoilern nicht, aber wir wollen uns mal anschauen, worum geht's da, wer spielt denn da eigentlich mit, woher kennt man diese Leute, und auch im zweiten Teil der Sendung drüber sprechen, wie sieht's eigentlich gerade in China aus, denn Shang-Chi läuft noch gar nicht in China, obwohl er einen großen chinesischen Einfluss hat. Und vor kurzem hat auch die chinesische Regierung wieder Regulierung getroffen bezüglich des Fernsehens. Und da gehen wir mal im zweiten Teil der Folge ein. Und wir werden euch auch noch ein paar Serien und Filme empfehlen, denn wir haben Fanpost gekriegt und das wollen wir euch mal mitteilen, welche Filme und Serien über China und Taiwan wir euch empfehlen wollen. Als ich das Filmplakat oder den Trailer zu dem Film gesehen habe, war es so, ich lerne ja über Pinyin, also über die Lautsprache. Und wenn ich den Filmtitel lese, würde ich sagen, es heißt Shang-Chi und nicht Shang-Chi, weil es ist am Ende C-H-I und nicht Q-I. Warum wird das so anders ausgesprochen?
Shang-Chi, dieser Name Qi ist eigentlich so Spirit, was man in der West kennt, also Qi. Zum Beispiel, wenn man Kung Fu macht, hat man Qi.
Ja.
Und das wird so phonetisch geschrieben für die Amerikaner oder Europäer Chi. Und deshalb ist Shang-Chi, spricht man so aus in Amerika oder sowas. Und in China sagt man Shang-Chi, aber wenn man da schreibt S-H-A-N-G-Q-I, weiß man nicht, wie man das ausspricht.
Ah, alles klar. Ja, ich war ein bisschen verdutzt, weil in Pinyin habe ich es anders gelernt. Aber super, dass du das nochmal eingeordnet hast. Wir beide haben Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe gesehen und wir beide fanden den sehr gut, oder?
Ja.
Und deswegen wollen wir heute mal ein bisschen tiefer einsteigen. Worum geht's da eigentlich? Keine Sorge, keine Spoiler. Wenn ihr den Trailer seht, dann kriegt ihr auch von der Handlung was mit. Shang-Chi basiert auf einem Marvel-Comic, wie so viele Superheldenfilme in der Zeit. Und es ist der erste Superheldenfilm mit einem chinesischen Hauptdarsteller aus diesem Marvel-Universe. Und das Ganze geht ungefähr darum, vor tausenden von Jahren findet Wen Wu die 10 Ringe. Das sind 10 mystische Waffen. Und diese 10 Ringe verleihen dem Träger Unsterblichkeit und große Macht. Und Wen Wu stellt über Laufe der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sich eine Armee zusammen und erobert dann verschiedene Königreiche, stürzt Regierung. Und 1996 macht sich Wen Wu dann auf die Suche nach dem Dorf Talo. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Und in diesem Dorf Talo gibt es verschiedene mystische Tiere und es soll auch seine Macht vergrößern, weil er etwas ist, mit dem man noch einflussreicher wird. Und er trifft dort auf Ying Li und verliebt sich in sie. Ich fasse es jetzt mal ganz kurz zusammen. Und die beiden bekommen Kinder, nämlich die Tochter Xia Ling und den Sohn Shang-Chi, also den Hauptdarsteller dieses Films. Und dann versetzt uns der Film in die Gegenwart, in die heutige Zeit. Und Shang-Chi arbeitet mit seiner besten Freundin Katie zusammen als Parkwächter in, ich weiß gar nicht, L.A. oder San Francisco oder sowas, irgendwo in den USA. Ja, das ist eigentlich so der Anfang vom Film und umreißt ganz kurz, worum es geht. Die Schwester von Shang-Chi lebt in Macau und ja, so geht dann da, so startet der Film. Bisschen Comedy-mäßig am Anfang und es geht halt im Kern um diese mystische Waffe, um die 10 Ringe. Jetzt mal die Frage an dich, Yang, gibt es eigentlich in der chinesischen Mythologie diese 10 Ringe oder dieses Dorf Talou überhaupt oder ist das ausgedacht?
Also die Legende von 10 Ringe kenne ich gar nicht. Deshalb würde ich sagen, das ist eher so aus Marvel Comics und sowas. Aber Talou habe ich mal recherchiert, das gibt tatsächlich, aber das ist auch wie Shang-Chi und Shang-Chi. Eigentlich auf Chinesisch, das heißt nicht Talou, sondern Dalou. Also als ich Talou gehört habe, ich dachte, das bedeutet eher so Turmgebäude. Aber das heißt auf Chinesisch Dalou und das ist eigentlich tatsächlich aus so chinesischer Legende, was mit Daoismus zu tun. Talou soll auf der Yujingshan, also ein Berg sein und da wohnt eigentlich die chinesische Götter, die drei Reinen, die sind eigentlich der daoistische Ursprung. Und also zum Beispiel Jade-Kaiser, vielleicht kennen manche Leute. Talou soll dieser Berg sein oder dieser Ort sein, wo die chinesische Götter wohnen.
Klingt ein bisschen so, Berg, auf dem Götter leben, wie, wir waren ja mal auf Huashan. Da gab es ja auch eine Legende, dass dann
genau, da lebt eigentlich auch ein Gott. Aber die drei Reine sind wirklich die royale Götter, sage ich mal.
Ah, okay. Ja, dann lass uns doch mal über die Mythologie sprechen, die man in dem Film sieht. Er spielt ja in der Jetztzeit in den USA und dann geht's rüber nach Macau und dann auch in das Dorf Dalou. Jetzt ist die Frage, was hast du dann eigentlich beim Zuschauen so gesehen, wo du sagst, das kenne ich noch aus Erzählungen von als ich ein Kind war oder ist Teil der chinesischen Mythologie?
Also das muss nicht Teil von chinesischer Mythologie sein, aber ich habe tatsächlich viele Elemente gesehen, die so mir so bekannt vorkamen und ich meinte das so eher positiv, also weil war irgendwie ein schönes Gefühl, so viele Sachen wieder erkennen zu können und zum Beispiel diese Bambuwald. Und das ist so auch was mit chinesischer Kultur zu tun. Das ist, sag mal auf China, Qi Men Dun Jia. Also das ist so etwas von der chinesischen Divination. Und das kenne ich so aus einer alten Serie. Das ist zwar nicht so Bambuwald, aber so eher Kirschbaumwald. Und wenn du reingehst, die Bäume, die bewegen sich. Und dann, das ist so wie ein Labyrinth. Das habe ich sofort erkannt und fand ich ganz lustig. Und dann gibt es noch so viele Tiere und zum Beispiel Morris. Du denkst, das ist, hat man ausgedacht, aber das ist eigentlich aus chinesischer Legende.
Morris, muss man dazu sagen, wie der aussieht, so ein bisschen wie ein Hund, aber 6 Beine, Fell, kein Kopf und Flügel.
Genau, also erstmal, das heißt auf Chinesisch Legende natürlich ein Morris, sondern das heißt Dijiang, also das soll so ein Berggott sein und das ist auch so Gott für die Ur, so Bürger aus China, das ist Gott für Tanz und Singen und soll so geformt sein wie eine gelbe Tasche und hat rote Farbe, das ist zwar nicht so im Film, aber 6 Beine, 4 Flüge, das ist so genauso wie in diesem Film dargestellt und ohne Gesicht. Ja, genau.
Und es gibt ja diese Szene, du hast gerade von diesem Bambuswald gesprochen und dann gibt's ja auch eine Szene, wo ganz viele, ja, irgendwie so, ja, wirklich Fabelwesen sind, so eine Mischung aus Fuchs und Vogel mit so, ich glaube, die hatten auch so Flügel, das sah aber aus wie ein Fuchs. Dann gab es noch so eine großen Löwenfiguren, wie man vor Tempeln oder einer verbotenen Stadt auch sieht, die, ja, weiß ich nicht, 5 Meter groß waren oder so. Also sehr viele, ja, Fabelwesen.
Genau, zum Beispiel diese Fuchs, was du gesagt hast, aber ich glaube, du hast dich ein bisschen verwirrt. Weil so,
was? Das kann gar nicht sein.
Das war tatsächlich Fuchs, aber mit 9 Schwänzen.
Ach, so rum, genau.
Ja, weiße Füchse, 9 Schwänzen. Und das ist so ein bisschen, ich finde, das ist vielleicht ein bisschen wie in Europa, sagt man vielleicht, die Katzen haben 9 Leben, sagt man sowas?
Ja, ja, genau. 7 Leben.
Also, okay. 7
Leben.
Okay, also
du merkst, mein Gedächtnis ist extrem gut ausgebildet.
Also in China gibt es diese Fuchslegende, die sind alle weiß und haben mehrere Schwänze, kommt darauf an, wie lange die gelebt haben. In China sagt man, 9 ist die höchste Zahl. Und so zum Beispiel, wenn ein Fuchs 9 Schwänze hat, dann bedeutet das, dieser Fuchs hat sehr lange gelebt und hat vielleicht sehr viel so Weisheit oder sowas. Und in der chinesischen Legende häufig können die so zwischen Menschen und Fuchs so wechseln. Und wenn die Menschen sind, sind die alle sehr hübsche junge Frauen. Und die haben vielleicht 3, 6, 9 Schwänze. Genau, auch mit diesen Löwen, ist auch aus chinesischer Legende, das heißt Xuan Ni, soll theoretisch laut der Recherche, Xuan Ni ist eigentlich tatsächlich Löwe, aber ist ausgedacht von den Chinesen, weil in China gibt es eigentlich keine Löwen. Deshalb vielleicht hat man irgendwo Löwen gesehen und hat das so zu einem Fabeltier so umgewandelt. Und das ist laut chinesischer Legende so, diese Löwe Xuan Ni ist ein Sohn von der Drache. Also Drache hat 9 Söhne. Da sieht man wieder 9. 9 ist die höchste Zahl. Genau. Und da diese Dorf Talo ein bisschen mit Drache zu tun ist, deshalb ist kein Wunder, dass man einen Sohn von der Drache sieht.
Du hast gerade 9 gesagt und du hast Drache gesagt. Das hängt ja auch eng zusammen. Und so wie ich so, die Filme, die ich bisher gesehen habe aus China, wenn es um Action gehen oder Mythologie, darf ein Drache nicht fehlen. Und das ist genauso hier auch in Shang-Chi so. Es gibt einen Drachen, Long, ist ja das chinesische Wort für Drache. Und da ist mir nochmal aufgefallen, es gibt ja so dieses diese Regel, die chinesischen Drachen unterscheiden sich ja von deutschen Drachen. Deutscher Drache ist meist, weiß ich nicht, grün, silber, braun oder so, riesengroß, hat Flügel und speit Feuer. Und sieht eher aus wie so ein Krokodil. Ein chinesischer Drache sieht ja anders aus. Der fliegt ja auch anders durch die Luft beispielsweise.
Genau, oder hat nicht unbedingt Flügel. Also kommt darauf an, was für eine Art diese Drache hat. Also gibt es 4 Arten von Drache in China. Ja, aber erzähl weiter.
Genau, und jetzt, wie kann man sich eigentlich merken, wie ein chinesischer Drache aussieht? Und da habe ich nochmal nachgeguckt und da gab es auch wieder verschiedene Beschreibungen, welche Elemente ein chinesischer Drache hat. Also hat den Körper einer Schlange. Das ist ja, sieht man ja meistens schon. Schuppen eines Karpfens, also vom Fisch. Der Kopf ähnelt eines Wasserbüffels, aber ich habe in Erinnerung auch einer Kuh, so vom Kopf her. Mhm. Er hat auch die Beine eines Adlers, hat so Krallen dran auch.
Genau.
Meist 2 oder 4 Beine, ne? Je nachdem.
Ich denke, es ist eher 5.
5 Beine?
Ja, also weil in China sagt man häufig Wu Zhao Jin Long, also goldener Drache mit 5 Beinen.
Okay, dann er hat ein auch Hörner, wie ein Hirsch beispielsweise. Mhm. Er hat die Zähne von einem Löwen, obwohl du ja gerade gesagt hast, Löwen gibt es ja in China gar nicht. Und was habe ich noch gelesen? Er hat einen Bart, aber da habe ich kein Tier zugefunden. Bart wie ein,
Pangasius haben.
Ah, so. Ja, wie so ein Fisch, genau. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das 9 waren, aber.
Genau, tatsächlich 9, weil so eine Drache hat so Eigenschaft von 9 unterschiedlichen Tieren. Hier sieht man wieder 9, also die Zahl ist die höchste Zahl und weil Drache so heilig ist, hat er auch Symbole von 9 Tieren.
Und das Interessante finde ich auch, in der chinesischen Mythologie ist der Drache ja oft ein Held oder unterstützt den Helden. In deutschen Geschichten wird der Drache ja oft getötet, weil er die Prinzessin bewacht oder weil er einen Schatz bewacht oder so. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied.
Genau. In China ist eher so, die Helden sind vielleicht nur so stark, weil die so irgendwas von der Drache so geerbt haben.
Ich habe auch gelesen, dass der Drache ist ja auch das Symbol der Kaiser gewesen.
Genau, also in China sagt man, der Kaiser sagt immer, ich bin Zhenlong Tianzi, also ich bin die tatsächliche Drache und der Sohn von dem Himmel. Also so sagen die Kaiser.
Aber es gibt doch auch eine Sage, nach der alle Chinesen vom Drachen abstammen. Da habe ich gefunden, Long the Chuanren.
Genau, also ja.
Also sitzt hier mit mir im Raum ein Abkömmling des Drachens.
Ja, hast du Angst?
Bisher nicht, nee, wir haben ja genügend Abstand, deswegen habe ich noch nicht so Angst. Aber spielt das heute noch eine Rolle? Also, dass Chinesen vom Drachen abstammen, hat das was mit mehr Nationalstolz zu tun oder findet man das hier und da als Symbol wieder?
Also, das sagt man zwar nicht häufig, aber diese Gedanken trägt jeder Chinese, würde ich sagen. Und gibt es auch so ein Lied, das auch sehr populär war oder immer noch ist, singt man auch, wir sind Long de Chuanren.
Jetzt frage ich mich gerade, von welchem Tier stammen die Deutschen eigentlich ab?
Adler?
Aber auch Ochsen in so Stadtwappen oder Landesflaggen? Ja, aus meiner Heimat ist ja der Ochse im Landeswappen in Mecklenburg-Vorpommern.
Oder die Wursthunde.
Dackel,
ja.
Die Deutschen stammen vom Dackel ab, ja. Warum nicht? Ich hätte sonst auch Pudel gedacht irgendwie.
Aber Pudel kommt doch nicht aus Deutschland.
Nee?
Shepherd vielleicht.
Shepherd, deutscher Schäferhund, ja. Jetzt sind wir wieder bei Hunden. Okay, da überlegen wir nochmal, von welchem Tier eigentlich Deutsche abstammen. Wenn ihr eine Idee habt, schickt uns doch auch einfach bei Instagram einen Hinweis.
Nee, eigentlich muss man genauso wie in China machen, dass man ein Tier, ein Fabeltier ausdenkt. Und vielleicht sammelt man 7 Tiere zusammen und dann macht ein neues raus.
Ja, stimmt.
Zum Beispiel Körper wie ein Dackel und
Augen einer Eule.
Und Schnabel von einem Adler, sowas.
Das stimmt. Ja. Ja, können wir ja mal zusammenstellen. Aber wie fliegt er? Müsste man was. Weil so eine, wenn man eine Figur wie ein Dackel hat, kann er ja nicht durch die Luft fliegen. Wenn er fliegen sollte.
Vielleicht hat er einfach statt Beine oder Flügel, sondern 4 Räder und fahren auf Autobahn von Deutschland ohne Geschwindigkeitslimit.
Das ist zu modern. Das ist ja kein Mythos, also keine Mythologie. Da müssen wir nochmal nachdenken. Lass uns mal auf die Besetzung gucken, auf die Schauspieler und die Schauspielerinnen. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil da sind ja ein paar dabei, die wirklich einen sehr großen Namen auch haben. Nicht nur in den USA, sondern auch in Asien. Fangen wir an mit dem Schauspieler von Shang-Chi, Liu Simu. Er ist kanadisch-chinesischer Schauspieler und wurde in Harbin geboren.
Harbin.
In China geboren und dann mit 5 Jahren nach Kanada emigriert. Und der hatte vor, ja, ich kannte jetzt das meiste nicht, vieles von dem, was er gemacht hat, nicht, aber es gibt wohl eine Serie, Kim's Convenience, kanadische Serie über eine koreanische Familie. Und da hat er wohl mitgespielt.
Genau, der war der Sohn von diesem Besitzer.
Dann gibt es in dem Film seine beste Freundin Katie. Die kennst du ja auch aus anderen Filmen.
Ja, Awkwafina, natürlich kenne ich von Crazy Rich Asian und The Farewell. Und ihr bester Song, My Veg.
My Veg, genau. Damit ist sie ja so bekannt geworden. Yeah. Findet man auch auf YouTube. Und sie ist halt Rapperin, Moderatorin, Schauspielerin, hat auch eine eigene Serie, die seit 2020 läuft. Und ihr Vater hat chinesisch-amerikanische Wurzeln und ihre Mutter ist Koreanerin. Und genau, du hast schon gesagt, Crazy Rich Asian spielt sie mit, in The Farewell auch. In beiden Filmen spricht sie, wenn ich mich richtig erinnere, auch Chinesisch.
Ja, also sie spricht schon Chinesisch, aber ich denke, das ist nicht ihre Muttersprache. Also
eher mein Niveau Chinesisch. deutlich besser als ich. Ich sehe es an deinem Gesicht.
Nicht deutlich besser, vielleicht so 2 Niveau höher als du oder ein Niveau höher als du, weiß ich nicht. Kann ich so schlecht schätzen.
Ja, lass uns noch mal kurz sprechen über Crazy Rich Asian und The Farewell. Für The Farewell hat sie auch einen Golden Globe als beste Hauptdarstellerin gekriegt. Lohnen sich beide Filme, wenn man sich für China interessiert, die mal zu schauen?
Also ich denke, das haben wir in unserer erste Filmfolge schon gesprochen. The Farewell würde ich auf jeden Fall empfehlen. Crazy Rich Asian, oh, ja, fand ich okay. Also Popcorn-Film.
Wenn ihr auch mehr Film- und Serientipps haben wollt, dann hört mal in unsere Folge Nummer 13 rein. Da haben wir über Filme aus China gesprochen. Und da gibt es eigentlich so das Best-of der letzten 20, 30, 40 Jahre. Und da gehen wir auch ein bisschen tiefer auf einzelne Filme ein.
Ja, aber ne, wir reden eben über Crazy Rich Asian. Da würde ich auch sagen, in diesem Film gibt es eigentlich mehrere Leute aus dem Film Crazy Rich Asian. Zum Beispiel Awkwafina und die Tante, also Michelle Yeoh, die war in Crazy Rich Asian die Mutter. Und auch dieser Moderator, Ronnie Chin, war auch, ne, in beide Filmen dabei. Und das hat auch Kritik bekommen, weil manche Leute sind der Meinung, dass die haben nur so gemacht, die haben gesehen, Crazy Rich Asian war großer Erfolg, dann haben die genau dasselbe Casting benutzt für den Film Shang-Chi, also außer Liu Simu und Tony Leung.
Du hast schon gerade Michelle Yeoh angesprochen. Ihr chinesischer Name ist Yang Zichong. Yang Zichong. Und sie spielt in dem Film, du hast schon gesagt, die Tante Nan Tiang. Und sie ist eine malaysische Schauspielerin mit chinesischer Abstammung und hat nicht nur in Crazy Rich Asian mitgespielt, sondern auch in vielen oder in verschiedenen Hongkong-Action-Filmen.
Genau, deshalb war ich eben so überrascht. Ich dachte, sie hat eine kantonesische Wurzel, also vielleicht wurde die in Guangzhou geboren oder sowas. Ich wusste nicht, dass die aus Malaysia kommt. Ja, aber sie war vorher ein Kung-Fu-Star für viele Jahre.
Und sie hat auch in Crouching Tiger, Hidden Dragon mitgespielt. Ist ja auch ein sehr, sehr bekannter Film, der chinesische Mythologie ja auch hat und ist ja auch ein chinesischer Film.
Also wurde von einem chinesischen Regisseur gedreht, An Li, der auch Brokeback Mountain gedreht hat.
Also Crouching Tiger, Hidden Dragon, darüber sprechen wir auch in unserer 13. Folge. Lohnt sich auch sehr zu gucken. Und zwei Filme will ich noch erwähnen. James Bond, Tomorrow Never Dies, hat sie auch mitgespielt. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, obwohl ich, glaube ich, alle James Bond Filme geguckt hatte. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Und sie spielt auch mit in Star Trek Discovery, eine Netflix-Serie. Da spielt sie wirklich eine sehr faszinierende Figur, zum Teil extrem böse und zynisch. Und da kriegt man auch so ein bisschen was mit von ihrem Actionfilm-Hintergrund, also von ihrem Kampfsport, den sie gemacht hat.
Okay, dann kennst du schon mehr Sachen von ihr als ich, also.
Da habe ich sie das erste Mal gesehen und fand sie ja sehr sympathisch, sehr beeindruckende Figur. Die nächste Person, über die wir sprechen wollen, spielt die Schwester von Shang-Chi, nämlich Xialing, und sie heißt Zhang Meng'er.
Genau.
Oh, du hast kurz gezögert, aber ich habe es doch gut ausgesprochen, sehe ich.
Nee, ich habe nur gelächelt, weil so, ich erzähle gleich.
Sie ist chinesische Schauspielerin, ich habe aber gar nicht so viel zu ihr gefunden und die Filme, Serien kannte ich auch nicht, in denen sie mitgespielt hat.
Also die ist tatsächlich ziemlich jung, also ich fand sie in diesem Film sehr gut. Ich war sehr beeindruckt, dass sie ihr Bein so hinter den Kopf treten kann.
Stimmt, in so einer Kampfszene.
Genau, und da habe ich sie auch gegoogelt und ich fand total lustig, weil Zhang Meng'er, diese Frau, war im Jahr, ich glaube 2009 oder so ungefähr, sie war bei einer der beliebtesten Frau-Talent-Show dabei, die ich auch geguckt habe. Damals war sie Sängerin.
Kommen wir zu den letzten beiden Protagonisten, über die wir reden wollen aus dem Film. Die Mutter von Shang-Chi wird gespielt von Jen Fa-La. Sprich es nochmal richtig aus, Yang? Ich sehe, dass es nicht korrekt war.
Also, Chen Fa-La.
So, und sie ist Chinesin und ist auch bekannt aus Hongkong-TV-Serien und Hongkong-Filmen.
Genau, also ich kenne zwar auch nichts von ihr, aber ich kenne ihren Namen auch seit langem. Sie war damals bei dieser Fernsehsender TVB aus Hongkong und
also wir sehen ja schon, die Schauspielerinnen und Schauspieler kommen aus verschiedenen Regionen, ne? Also alle asiatischen Background, aber Kanadier dabei, US-Amerikanerin dabei, malaysische Schauspielerin dabei, jetzt jemand noch aus Hongkong. Und die letzte Person ist eigentlich müsste man sagen, ist es doch der größte Star des Films.
Genau, deshalb so viele sagen, dieser Film soll eigentlich so heißen wie Wen Wu und die Legende der Zehn Ringe, weil der Schauspieler Wen Wu ist auf jeden Fall der Superstar von diesem Film.
Wie heißt er? Wie ist sein richtiger Name?
Also er heißt Liang Chaowei auf Chinesisch und Englischname ist Tony Leung.
Und ja genau, er spielt den Vater Wen Wu und ist der Hüter der Zehn Ringe, der ursprüngliche Hüter, Chinese und ist extrem bekannt in China. Erklär doch mal, warum.
Also der ist auf jeden Fall ein sehr guter Schauspieler und hatte seit 20, 30 Jahren diesen Ruf, dass er sehr sexy Augen hat. Also der so hatte irgendwie so traurige Augen und wenn du seine Augen siehst, verliebst du dich in also zumindest viele Leute denken so. Und das ist auch so immer ein safe Antwort, wenn die Prominenten gefragt werden, so, welche Prominent findest du am sexiesten? Und dann Tony Leung ist immer ein safe Antwort, weil alle finden ihn so toll, aber alle finden so, das wird nie passieren, was mit ihm, weil er ist einfach so toll, so distanziert von uns allen. Und ja, der hat auf jeden Fall sehr, sehr viele gute Filme und ist ein sehr guter Schauspieler. Also ich war eigentlich nie Fan von ihm, aber durch diesen Film habe ich irgendwie wirklich diese Charmeur von ihm ein bisschen verstanden. Okay. Also ich kann auch Filme von ihm empfehlen. Hast du auch welche dabei?
Ich habe keinen seiner Filme gesehen. Ich habe nur gelesen, dass er für In the Mood for Love, ist glaube ich schon ein paar Jahre her, der Film, hat er auf dem Cannes Film Festival die Auszeichnung bester Schauspieler gekriegt.
Ach so, okay. Ich würde sagen, hat er verdient. Ist ein sehr guter Schauspieler und ich würde zwei Filme von ihm empfehlen. Eine ist Happy Together. Das ist so ein homosexueller Film. Da hat er mit einem anderen kantonesischen Superstar zusammen so ein Paar gespielt und das ist so ein Fan-Favorite von vielen so queere Film-Lovers. Genau, so empfehlenswert. Und dann noch ein anderer Film von dem Regisseur An Li. Also heute reden wir schon über drei Filme von ihm, aber er ist auf jeden Fall einer der besten chinesischen Regisseure. Und der Film heißt Gefahr und Begierde. Ja, also da ist auch so ein bisschen Liebesgeschichte zwischen eine Frau, die ihn eigentlich töten wollte, aber dann sich in ihn verliebt hat. Und wegen diesem Film war diese Hauptdarstellerin ein paar Jahre gebannt in China wegen Nacktszene. Also ist auch ein sehr guter Film, würde ich ebenfalls empfehlen.
Da haben wir ja schon wieder ein paar Filmtipps in Ergänzung zu unserer Folge 13. Wir sprechen gleich im zweiten Teil nochmal darüber, wie eigentlich Shang-Chi so an den Kinokassen ankam, bei den Kinobesucherinnen und Besuchern und warum der Film noch nicht in China läuft und ob er vielleicht überhaupt da läuft. Vorher kommen wir aber zum Wörterbuch. So Yang, du hast uns wieder drei Wörter mitgebracht und die haben was zu tun mit Kino.
Genau, also ich denke, wir haben schon eine Folge gemacht, deshalb diesmal mache ich was auch wegen Kinos, sage ich mal, zum Beispiel, was man im Kino isst und trinkt.
Natürlich Nachos überbacken mit Käse, das muss man im Kino essen, das ist das Beste, was es da gibt.
Genau das habe ich mitgebracht. Nee, das erste Wort ist vielleicht, Nacho ist dein Favorite, aber das erste Wort, was ich mitgebracht habe, ich denke, kann für viele Leute nicht fehlen, nämlich Popcorn. Und das heißt Bao Mi Hua. Also das ist zusammengefasst von drei Wörtern. Bao Mi Hua, das bedeutet geplatzte Reisblumen. Also Mi ist Reis, Hua ist Blumen, Bao ist platzen. Also Bao Mi Hua, geplatzte Reisblumen. Ist
klingt
Popcorn.
Sehr schön, viel besser als Popcorn.
Obwohl Popcorn nicht aus Reis gemacht wird, ne? Aber egal. Das zweite Wort ist, was auch viele Leute gerne essen, ist nämlich Schokolade. Soll auch ein sehr einfaches Wort sein, würde ich sagen, weil das ist eigentlich phonetisch übersetzt aus dem Wort Schokolade ist Chaokeli. Chaokeli ist Schokolade. Und wenn man Schokolade und Popcorn isst, manchmal ist es ein bisschen trocken, braucht man etwas zu trinken.
Richtig, stilles Wasser. Im Kino das Beste, wenn man Film gucken möchte.
Genau, das habe ich immer dabei, wenn ich Film gucke. Was ich mitgebracht habe, ist so generell das Wort Getränke. Heißt Yin Liao. Yin Liao ist Getränke. Also kann auch Alkohol sein oder Wasser oder Cola, ne? Genau.
Ich habe auch noch ein Bonuswort, nämlich wenn irgendwo im Kino Leute quatschen, einfach sagen, Bizui.
Oder einfach sich sehr mit einer sehr großen Bewegung umdrehen und böse die Leute angucken.
Einer sehr großen Geste. Bizui heißt halt die Klappe, ne? Ist genau. Eher unhöflich.
Ja.
Aber ich hasse es, wenn Leute im Kino reden. Und letztens haben wir, als wir Shang-Chi geguckt haben, saßen neben uns zwei Personen, die auch, als der Film losging, noch Bedarf hatten, über Privates zu reden und da eine Maske getragen hat. Und so hört man dann ja auch nicht, wenn man was sagt. Dann habe ich mich einmal mit einer vorwurfsvollen Geste zu denen gedreht. Und dann haben sie das Zeichen aber verstanden und waren ruhig. Und ich konnte den Film genießen.
Ja. Und oder man kann auch so machen, einmal ist mir selber passiert, ein bisschen peinlich. Ich war mit einer Freundin im Kino und wir haben während des Films immer noch geredet. Also soll man nicht machen, ich weiß, ich entschuldige mich. Und dann ein Typ hat uns gesagt und er meinte, ja, wenn ihr knutschen wollt, dann sollt ihr rausgehen. Und da haben wir auch unsere Klappen zugehalten für die restliche Zeit. Also natürlich soll man auch nicht reden.
Ihr habt ja schon gehört, dass Yang und ich den Film Shang-Chi sehr gut fanden und den echt empfehlen können zu schauen. Wenn man nicht unbedingt Actionfilme mag, dann zumindest, weil man Chinesisch lernen kann in dem Film, beziehungsweise so ein bisschen das Hörverständnis schulen kann, weil ein Fünftel des Films sind auf Chinesisch. Oder auch ein Viertel, ich kann immer schlecht schätzen, deswegen, es ist aber schon ein großer Teil. Der Film wurde auch von den Kritiken sehr gut angenommen, bei Rotten Tomatoes beispielsweise 92%, was extrem gut ist. Und man merkt das auch an den Kinokassen, dass Shang-Chi ein beliebter Film ist. Der ist jetzt, wir haben jetzt Ende September und die dritte Woche in Folge in den USA ist er auf Platz 1. Der Film hat ungefähr 250 Millionen Dollar gekostet. Ist schon krass, wie teuer so ein Film ist irgendwie, aber da passiert auch viel Action.
Obwohl du mit dieser Action unzufrieden warst, ne, diese Animation.
Ja, so ein kleiner Kritikpunkt. Am Anfang dachte ich mir, was ist denn das? Also ihr merkt das so in den ersten Szenen. Da sind dann so Autos animiert und da dachte ich mir, ist das jetzt so ein Marvel-B-Movie? Also jetzt kam gerade, weiß ich nicht, irgendein anderer Marvel-Film, da ist das ganze Geld für CGI und so reingegangen, für Animation. Und bei Shang-Chi macht man jetzt nicht volle Power, aber das wird im Laufe des Films besser. Aber ich fand so die, es gibt so drei Szenen am Anfang, da dachte ich mir, das ist ja komisch. Das sieht irgendwie nicht hochwertig aus.
Also ich habe nichts gemerkt, aber vielleicht die haben einfach zu viel Kosten verbraucht für die Animation der Fabeltiere.
Ja, die sind wirklich gut gemacht. Und auch der Drache, den man sieht. Also der Film ist schon sehr, sehr gut. Der Film hat 250 Millionen Dollar gekostet, schon eine Menge Geld, aber hat das schon eingespielt. Jetzt in den nächsten Tagen wird er 200 Millionen Dollar allein in Amerika, in den USA einspielen und weltweit sind schon 320 Millionen Dollar, also schon mal im Plus.
Und ohne den größten Markt China.
Genau. Und da wollen wir jetzt mal drauf blicken, denn wenn er einer der erfolgreichsten Filme in diesem Jahr weltweit werden möchte, dann braucht man den chinesischen Markt dafür. Aber bisher ist Shang-Chi noch nicht in China angelaufen und ist noch nicht so ganz klar, ob er da überhaupt spielen will, wird. Wir haben in unserer 13. Folge auch darüber gesprochen, wie das in China funktioniert mit der Zulassung von ausländischen Filmen in China und wie auch die Einspielergebnisse, also die Einnahmen aufgeteilt werden, denn da bleibt auch ein Prozentsatz in China. Das geht nicht alles zurück an die, an die Produktionsfirma. Aber Yang, warum spielt oder warum läuft Shang-Chi noch nicht in China?
Also gibt es unterschiedliche Vermutungen, aber man merkt tatsächlich, dass die Prüfung der ausländischen Filme ist stärker geworden. Weil zum Beispiel der Film Black Widow ist auch nicht zugelassen in China und die Vermutung war vielleicht wegen der Handlung mit Russland oder Sowjetunion, deshalb wurde das nicht zugelassen. Bezüglich des Films Shang-Chi gibt es auch unterschiedliche Vermutungen, aber auf jeden Fall, dieser Film ist zwar noch nicht in China, ist aber schon sehr kritisiert von den Chinesen. Viele Chinesen sagen, man soll das nicht zulassen, selbst wenn das zugelassen ist, würde ich nicht gucken, weil erstens wegen der Hauptdarsteller, also Liu Simu und Awkwafina, genauso wie was wir in dieser Filmfolge gesprochen haben, manche Leute denken, die wurden gewählt, weil die diese Stereotype Asian Face haben. Die haben beide so kleine Augen, so in Deutschland sagen wir Augenschlitz oder sowas, ne? Viele Chinesen finden das nicht so schön, die finden das ist ein bisschen offensive. Das war der erste Grund. Und zweiter Grund ist, das ist ein bisschen so eine lange Geschichte, warum die Leute Shang-Chi nicht mögen, weil nicht nur wegen dieses Films, sondern auch schon wegen des Comics, weil na, der Vater von Shang-Chi ist Wenwu ist der Vater in dem Film, aber im Comic, sein Vater soll Fu Manzhou sein. Und dieser Typ ist zwar ausgedacht, aber Ursprung von dieser Figur war aus dem Jahr 1913, schon sehr lange Geschichte, von einem Schriftsteller, Sax Rohmer, hat er so ein Serie Bücher, so 13 Bücher von einer Figur, heißt Fu Manzhou. Und das erste Buch war The Mystery of Dr. Fu Manzhou. Und das so Fu Manzhou ist so ein Evil Genius, sagt man sowas. Und viele Chinesen finden, das ist eine böse Figur gegen China, weil damals Ende der 1900 gab es diese, so ein Wort, gelbe Gefahr. Kennst du sowas?
Die habe ich bisher nicht gehört, aber ich nehme an, gelbe Gefahr bedeutet Gefahr aus dem asiatischen Raum.
Also gelbe Gefahr ist so ein sehr negatives Wort aus der Kolonialzeit, mit dem die USA und die europäischen Kolonialmächte Ressentiment gegen ostasiatische Völker, insbesondere gegen China, zu schüren versuchte. Und da diese Figur Fu Manzhou aus dem Jahr 1913 kommt, viele Leute finden, das ist auch so böse, dieser Typ, das ist so ein gelbe Gefahrfigur. Deshalb, dass Fu Manzhou der Vater von Shang-Chi ist, finden viele Chinesen, das ist sehr verstörend. Aber Marvel selber sagte, der Vater von Shang-Chi ist nicht Fu Manzhou, auch nicht Mandarin, sondern Wenwu. Weil so am Anfang der Vater von Shang-Chi aus dem Comic ist tatsächlich Fu Manzhou, aber das war nur eine kurze Zeit und dann haben die das geändert, weil Marvel das Urheberrecht von Fu Manzhou, diese Figur, nicht hat. Deshalb so haben die das verändert, der Vater von Shang-Chi ist Wenwu. Und die wollen das auch von dieser Figur Fu Manzhou trennen, weil viele Chinesen das sehr verstörend finden. Obwohl die so versucht haben, ist ihnen aber nicht so gelungen. Weil na, für viele Chinesen, der Vater von Shang-Chi ist immer noch Fu Manzhou, ist immer noch diese gelbe Gefahrfigur, ist eine Beleidigung gegen China. Also nachdem ich recherchiert habe, habe ich auch verstanden, warum viele Leute so verstört waren.
Was aber im Film ja gar nicht so rüberkommt, ne?
Genau, die haben auch versucht, das zu erklären. Zum Beispiel diese Schauspieler, die Figur von Mandarin war auch dabei, so Spoiler Alert.
Du musst Spoiler Alert übrigens vor dem Spoiler sagen, nicht danach.
Okay, Post-Spoiler Alert, genau. Also,
also fasse ich mal zusammen. Einerseits Casting wird kritisiert, auf der anderen Seite halt der, ich sag mal, die Historie des Comics hat rassistische Grundzüge. Man hat es ein bisschen versucht im Laufe der Zeit zu verändern, aber trotzdem schwingt beides so mit.
Genau, aber Marvel hatte tatsächlich versucht, diese Figuren zu trennen. Zum Beispiel, dieser Film heißt zwar eine Shang-Chi und die Legende der 10 Ringe, aber 10 Ringe war im Comic von Mandarin 10 Ringen.
Fingerringe.
Genau, und im Film ist aber 10 Armringe.
Genau.
Die haben das verändert, um das ein bisschen zu trennen. Genau, auch so Wenwu hat im Film gesagt, Mandarin haben die nur ausgedacht, das bin ich nicht. So, das war so ein bisschen Erklärung. Genau, aber außer sowas gibt es auch einen Grund, warum das in China so stark kritisiert ist, wegen des Schauspielers Liu Simo selbst, weil er ist zwar ein Kanadier, aber der wurde in China geboren. Mit 5 ist er nach Kanada umgezogen mit den Eltern. Und bei dieser Veranstaltung Kanada 150 Jahre Jubiläum wurde er geinterviewt als Immigrantkind. Und damals hat er gesagt, als ich ein Kind war, meine Eltern haben mir viel Geschichte erzählt, dass sie in kommunistischer China aufgewachsen sind. Und die haben erzählt, dass die Leute an Hunger gestorben sind, dass die in der Dritten Welt gelebt haben, und die haben gedacht, Kanada ist so ein Land, wo sie frei leben können und bessere Zukunft für ihre Kinder aufbauen können. Deshalb sind sie nach Kanada umgezogen. Und dieses Interview ist in China so, das wurde erwischt, sage ich mal, und die Leute finden das verstörend, weil er gesagt hat, ja, die Eltern fanden China scheiße. Dann sagen viele Chinesen, wenn du China scheiße findest, dann sollst du nicht versuchen, Geld von Chinesen zu verdienen.
Genau, also dieser Nationalstolz und Patriotismus, der gerade vermehrt aufkommt, führt uns auch zu dem Thema Regulierung der Medien. Da gab es ja vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten an verschiedenen Stellen Reformen und auch im Medienbereich. Und das Ziel ist, dass die politische Qualität, der moralische Charakter und die künstlerischen Standards als Auswahlkriterien herhalten sollen. Also ihr merkt schon, auch die politische Qualität und auch Moral spielte eine Rolle. Und es solle ein patriotischer, tugendhafter und künstlerischer Ethos in der Unterhaltungsindustrie geschaffen werden. Klingt jetzt sehr groß, heißt aber auch, ja, dass der Patriotismus mehr gefördert werden soll. Das sagt die nationale Radio- und Fernsehbehörde in China. Und das bedeutet, dass TV-Sender angewiesen wurden, Künstlerinnen und Künstler mit inkorrekten politischen Positionen, ist ein Zitat, von Programmen auszuschließen. Also geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du gerade geschildert hast. Und dass auch bei der Auswahl von Schauspielerinnen, Schauspielern und Gästen darauf sehr geachtet werden sollen, was für ja, ein Background sie haben, was für eine Geschichte sie haben, was sie schon mal für Äußerungen getroffen haben. Und es ist auch so, dass ja, Inhalte dadurch verändert werden sollen, beispielsweise Reality- und Castingshows sollen nicht mehr gesendet werden und dass man auch dagegen vorgeht, dass es zu abnorm hohe Gehälter für Stars einfach gezahlt werden. Was ich auch einen interessanten Aspekt fand, ist, dass verweichlichte Männer und andere abnorme Ästhetik, das ist jetzt ein Zitat, nicht mehr gezeigt werden sollen. Und dort wurde auch genannt das Wort Niang Pao, was wohl wörtlich übersetzt heißt Mädchenpistole. Was bedeutet das denn?
Also ich denke, das ist eigentlich ähnlich wie das Wort Sissy oder sowas, ja.
Das heißt, es gibt klare Vorgaben, was im Fernsehen gezeigt werden soll. Auch wurde ja veranlasst, dass man maximal, dass Kinder unter 18, glaube ich, maximal 3 Stunden pro Woche Videospiele spielen dürfen.
Genau, und zwar 1 Stunde pro Tag am Freitag, Samstag und Sonntag.
Und wir haben ja eben, oder eben habe ich auch darüber gesprochen, Schauspieler, Künstler, nach welchen Kriterien die bewertet werden, damit sie im Fernsehen auftreten dürfen. Und du hast ja auch von ein paar Beispiele hast du ja mitgebracht, wie Schauspielerinnen und Schauspieler jetzt gerade, ich sag mal, sehr aus der Öffentlichkeit auch rausgenommen werden durch bestimmte Vorfälle.
Ja, genau. Also zum Beispiel gibt es diese Frau Zheng Shuang, ist eine Schauspielerin, und die war zuerst so stark kritisiert, weil ihr Ex-Freund gesagt hat, dass die zwei so künstliche Befruchtung gemacht haben in Amerika, und die haben 2 Kinder bekommen, und die Frau wollte die Kinder nicht mehr haben und hat sich von dem Mann getrennt und wollte nicht mehr zu tun mit den Kindern haben. Und das war sehr stark kritisiert in China, und dann wurde ihre so Serie und Filme vom Internet entfernt, und danach kam wieder diese Nachricht, dass sie so ein paar hundert Millionen Yuan Steuern nicht bezahlt hat, muss sie zurückzahlen. jetzt ist diese Frau auch komplett raus und so darf nie wieder in Showbusiness sein, weil sie moralisch so fehlerhaft ist. Und auch so gab es einmal, dass so ein Schauspieler, der vor kurzem super populär geworden ist, dank der homosexuellen Serie Word of Honor. Diese Serie war im Jahr 2021 super beliebt und der war der Hauptdarsteller und deswegen ist er so ein Superstar geworden auf einmal. Und dann wieder auf einmal dieses Jahr, so ich glaube im August, kam dieser Fall, dass er vor ein paar Jahren den Yasukuni Shrine in Japan besucht hat. Das ist so ein Ort, hier wird der gefallene Militärgehörige gedacht, die während der Kriegszeit so eigentlich so Kriegsverbrecher sind oder waren. Und deshalb, das ist eigentlich so ein Tabu, wenn man diese Shrine besucht. Zumindest für Chinesen, weil so Japan und China gab es so diesen Krieg und deshalb so, der war so sehr stark kritisiert und der hat auch versucht, sich zu entschuldigen, aber haben die Leute nicht akzeptiert. Jetzt ist dieser Mensch auch komplett raus, also weiß nicht, ob er auch irgendwann wieder zurückkommen kann, aber wegen dieser großen moralischen Fehler, ja, die Zukunft ist eher pessimistisch, würde ich sagen. Genau, das ist so, moralisch müssen die Prominenten auch Vorbilder sein.
Also ihr habt gemerkt in den Erzählungen und auch wenn ihr die letzten Folgen gehört habt über Nachhilfeunterricht oder über Familienpolitik, in China passiert gerade etwas. Es wird, es gibt neue Reformen, Regulierungen von Seiten der Partei, die in China bestimmte Dinge verändern, die neue Standards setzen wollen. Wir haben gerade von Moral gesprochen, von Patriotismus und die halt auch einen Einfluss nicht nur auf die Chinesinnen und Chinesen haben, sondern auch auf die Prominenten und auf die Medienwelt. Und wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik, die ich jetzt einfach erfinde, zur Fanpost. Denn wir haben eine Nachricht gekriegt von einer Nutzerin auf Instagram. Auf unserem Instagram-Account China-Podcast haben wir vor ein paar Wochen eine Nachricht von Alexandra gekriegt und die wollte von uns wissen, ob wir ein paar Tipps für sie haben, für chinesische Filme und Serien. Und Yang ist da ja Experte. Was hast du ihr denn empfohlen?
Ja, ich habe ihr schon was empfohlen, aber hier vielleicht für andere Zuhörer, die sich auch für chinesischsprachige Filme und Serien interessieren, habe ich ein paar Filme und Serien dabei. Also erstens heißt Little Big Women. Das ist so, ich glaube, das ist so Marktchampion von Taiwan dieses Jahr. Und das geht darum, dass so der Vater, der vor Jahrzehnten verschwunden ist und die Mutter hat alleine so die drei Töchter erzogen. Und dann auf einmal der Vater ist gestorben, sie sollen sich um die Beerdigung von ihm kümmern und dann ist sehr viel passiert. Die Mutter hat erfahren, dass ihr Mann, sag ich mal, für viele Jahre noch eine andere Frau hat. Und es gibt noch Konflikte zwischen Mutter und Töchter oder Töchter selbst und sowas. Und soll ein sehr guter Film sein. Und sagt man so, das ist eine Geschichte, die jede taiwanesische Familie kennt. Und zweiter Film heißt Your Name Engraved Herein. Das ist ein homosexueller Film und ist der erste homosexuelle Film in Taiwan, der ein Einspielergebnis von mehr als 100 Millionen neue Taiwan-Dollar gewonnen hat. Das geht um so natürlich Liebe zwischen zwei Jungs in der Ende der Marshall-Gesetzzeit in Taiwan in eine katholische Schule. Und ich habe diesen Film nicht geguckt, aber ich kenne den Song von diesem Film. Das war auch der Song des Jahres, heißt 刻在我心底的名字 und manche Kritik sagen, man braucht diesen Film nicht gucken, weil dieser Titelsong ist dreimal schöner als dieser Film. Dritter Film heißt A Sun. Dieser Film hat die 56. Golden Horse Awards von Taiwan gewonnen. Das ist so der größte Film Award aus Taiwan und das war so der beste Film des Jahres, also 2019, ich glaube, und wurde als taiwanesischer Beitrag für den besten internationalen Film für die Oscar-Verleihung 2021 eingereicht. Ja, die drei Filme findet man alle bei Netflix. Und ich würde noch drei Serien empfehlen. Die erste Serie heißt Nowhere Man. Diese Serie geht um so Todesstrafe und asiatische Gesellschaftsprobleme und Konflikte. Basiert auf reale Gesellschaftsfälle. Das findet man ebenfalls bei Netflix. Und die nächste zwei Serien, die ich empfehlen würde, ich glaube, das findet man bei Netflix nicht, aber die sind sehr, sehr gut gelobt. Deshalb würde ich trotzdem mal empfehlen, erstmal die Serie The Making of an Ordinary Woman. Das findet man zumindest bei YouTube, aber dann leider kein Englisch Untertitel. So, wenn man sich dafür interessiert, muss man ein bisschen suchen. The Making of an Ordinary Woman geht um so eine Frau, die 39 ist und kein Immobilien, kein Auto, kein Mann, kein Kind, also ein Loser. Und so geht um ihr Leben und wie sie sich akzeptiert. Die letzte Serie heißt The World Between Us. Das ist, ich glaube, so eine Serie aus dem Jahr 2019 von HBO Asien. Und das basiert auch auf tatsächliche Fälle in der 2010er von Taiwan. Und das ist so nach ein zufälliger Mordfall und wie die Verbrecher und die Familie von Verbrecher und die Familie von Getöteten und Anwälte und so und Leute mit psychologischen Problemen. Darum geht die Serie. Also die Schauspielerin ist auch sehr bekannt, die mag ich auch sehr gerne. Also würde ich auch mal empfehlen. Ist leider auch nicht auf Netflix. Deshalb so, wenn ihr nur Netflix habt, könnt ihr gerne die drei Filme und die Serie Nowhere Man gucken. Die findet man alle bei Netflix.
Drei Filme und drei Serien als Empfehlung für euch von Yang. Wir packen die auch in die Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung für unseren Podcast in dem jeweiligen Player, wo du ihn gerade hörst. Und weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Auch die drei Filme und die drei Serien, die Yang empfohlen hat. Und eine neue Folge von unserem Podcast kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage Zaijian.